Ich will Ihnen heute dieses noch in verschiedenen Punkten nachtragen, was sich um die Auseinandersetzung zwischen zwei Konzeptionen in den 70er Jahren rankt. Also nochmal ausgehend von der Sammlung in Schaffhausen, nämlich diese, was nach der Konzeptkunst und der Minimal Art historisch kommt, also oder was sich parallel dazu entwickelt, eigentlich anhand von zwei Beispielen. Das erste ist Bruce Nauman und das zweite wird dann sein, das werde ich Ihnen mindestens ausschnittweise einfach zeigen als eine Videodokumentation eines der großartigen Land Art Projekte von Christo, der ja nun einen etwas anrüchigen Namen hat mittlerweile, aber nichtsdestotrotz ganz hervorragend interessante Projekte realisiert hat. Und eines möchte ich Ihnen zeigen, denn wir haben in der Polarität von Bruce Nauman und Christo haben wir eigentlich zwei ganz verschiedene Konzeptionen, zwei verschiedene Auffassungen von Kunst. Der eine, der außerordentlich stark von sich, seinem Körper, seiner Idee ausgeht, der eigentlich seine Kunst im Atelier entwickelt und der insofern ganz traditionell Kunst für Ausstellungsräume macht. Und der andere, der eben Kunst in der bestehenden Öffentlichkeit artikuliert. Also nahezu ausschließlich die Kunstauffassung im Lebenszusammenhang direkt außerhalb der Museen realisiert. Also das ist interessant zu sehen, wie das gleichzeitig und durchaus in einer gewissen Nähe der historischen Empfindung sich zwei verschiedene Konzeptionen entwickeln. Aber noch einmal, also bevor ich auf Bruce Nauman eingehe, noch einmal die Hinweise auf die Situation von Minimal und Conceptual Art und dann die Abweichung davon im Hinblick auf, sagen wir, Mythologien, europäische Mythologien oder was dann Arte Povera hieß. Also zum Beispiel Mario Merz, Janis Kunellis oder auch Josef Beuys, die man zu Recht alle auch unter dem Titel der Arte Povera, also dieser armen Kunst, damit sind die Materialien gemeint, die verwendet werden, subsumiert. Ars oder Arte Povera ist lanciert worden Ende der 60er Jahre von einem, und ich möchte mit einigen Bemerkungen dazu beginnen, von der Seite von Germano Celant, einem italienischen Kurator, der eben Ausstellungen unter diesem Titel gemacht hat in der zweiten Hälfte der 60er Jahre und der diesen Begriff lancierte. Das heißt dann auch, dass die Künstler selber sich nicht unter diesen Begriff einreihen wollten. Also das war nicht eine Künstler-Selbstbezeichnung, sondern Arte Povera war dann eben eine Bezeichnung eigentlich eines Kurators, der Ausstellungen machte und der hier die Begrifflichkeit in dieser Richtung lancierte. Nun ist es ja so, dass die Künstler immer aus ganz prinzipiellen und gut verständlichen Gründen etwas dagegen haben, dass sie zu einem Ismus gezählt werden. Wenn es nicht sich um Kunst handelt, die direkt programmatisch von den Künstlern ausgeht, dann wird eigentlich jede Fremdbezeichnung als unzureichend empfunden. Und tatsächlich ist diese Bezeichnung natürlich einseitig. Aber sie gibt einen Eindruck in Bezug auf die verwendeten Materialien. Und das eben in Absetzung zu Minimal oder Conceptual Art, ganz einfach formuliert, in der Konzeptkunst ist das Material die Idee. Und die Kunst besteht eigentlich ausschließlich aus Ideen. Nun müssen Ideen auch artikuliert werden, sonst bleiben sie privat im Kopf des Künstlers. Und mindestens aufs Papier müssen sie gebracht werden als Beschreibung, Szenario, Diagramm, Anordnung oder was auch immer. Und diese Idee muss also verstofflicht werden in irgendeiner Weise. Aber das soll mit minimalsten Mitteln geschehen und das Wesentliche ist, dass die Idee der Kunst der Prozess der Aneignung der Kunst ist. Das heißt, Konzeptkunst zielt auf den Kopf des Betrachters. Das ist also eine Kunst, die wird im Kopf des Betrachters deponiert. Der Betrachter hat zu reflektieren, was an Kunstcharakter sich damit verbindet. Also das sind deshalb ja auch alles so sperrige oder zweideutige Gebilde, wie bei Sollewitt beispielsweise, Rahmen, Gitter und so weiter. Man beginnt zu reflektieren, man liest nach, was der Künstler will, man findet heraus. Das Mikrofon fällt. Man findet heraus, dass der Künstler ja seine Werke gar nicht eigenhändig macht, sondern ausführen lässt. Also auch er selber praktiziert dann diesen Primat der Idee, wenn man so will. Also dass das Ideelle auch bei ihm das einzig Originäre ist und dann eigentlich jede Realisierung des Kunstwerks eine Einschränkung der Idee, gleichzeitig eine Visualisierung der Idee und eigentlich unvermeidlich. Das ist so ein Stück Anerkennung, sagen wir auch, der physischen oder physikalischen Realität, die ja nie wirklich auf die Ideen passt, sondern immer ein Stück Verzerrung mit beinhaltet. Also Konzeptkunst ist, darauf hat Solowit hingewiesen, so etwas wie eine Idee als Maschine der Kunst, ein perfektes maschinelles Gebilde, das letztlich einer ideellen Anschauung zugänglich ist, das aber verstofflicht werden muss und das deshalb Verzerrungen mit beinhaltet. Aber das Wesentliche an der Konzeptkunst ist eben ein Verzicht auf die Selbstgenügsamkeit des Kunstwerks. Ja, es ist nicht das Kunstwerk als Objekt, wie jetzt ein gemaltes Bild, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht und das im Zentrum steht, sondern es ist immer der Prozess der gedanklichen Entäußerung des Künstlers, seiner Absicht und seiner Reflexion auf die Situierung von Kunst. Man beginnt sich gerade in den 60er Jahren sehr stark mit den Orten der Kunst auseinanderzusetzen. Also das ist dann auch etwas, was hinter der Land Art steht, die auch diese konzeptuelle Idee hat. Was ist mit einer Kunst, die sich ereignet an Orten, die gar nicht als Kunst schon identifiziert werden oder für die Kunst zur Verfügung gestellt werden? Was ist mit solchen Orten? Kann die Kunst sich hier äußern? Und dann merkt man, dass es den Konzeptkunstwerken eben darum geht, diesen kommunikativen Prozess um die Kunst herum ins Zentrum zu stellen, wo es letztlich auch gar nicht so sehr darauf ankommt, etwas als Kunst zu rezipieren, sondern von den Wirkungen her in Betracht zu ziehen. Das heißt, die Kunst öffnet sich hier allgemeinen ästhetischen Empfindungen, also allgemeinen Wahrnehmungsprozessen und allgemeinen ästhetischen Formen. Es ist ja so, dass das sinnliche Erleben, wenn ich das mit Ästhesis oder Ästhetik übersetze, wie es im 18. Jahrhundert beschrieben worden ist, nämlich als die sinnlichen oder die niedrigeren Erkenntnisvermögen. Wenn man Ästhetik mit sinnlicher Wahrnehmung erstmal umschreibt oder Ästhesis, den Prozess der Ästhesis, dann ist das vollkommen klar, dass die Empfindung sich nicht hervorragend auf Kunst richten muss. Das ist ja gerade auch eine der Errungenschaften gewesen der Kunst seit dem Zweiten Weltkrieg, eine neue Sinnlichkeit zu schaffen, wie das Susan Sontag in ihrem Buch Kunst und Antikunst in den 60er Jahren beschrieben hat. Übrigens eine sehr gute Arbeit, Susan Sontag, auf Amerikanisch heißt es Against Interpretation, auf Deutsch wurde es übersetzt mit Kunst und Antikunst, das ist eine Sammlung von 24 Aufsätzen, die sich alle um neue Phänomene der Kunst der 60er Jahre drehen. Darin findet man auch den gloriosen, berühmten Aufsatz über Camp, also über stilisierten Kitsch im Gefolge der Pop-Art. Man findet eine Auseinandersetzung über den Surrealismus und seine Ausweitung in Aktion und Performance. Kunst, also Susan Sontag, Kunst und Antikunst oder Against Interpretation, eines der ganz wichtigen Bücher dieser Kunsttheoretikerin, aber auch Kunstkritikerin der 60er Jahre, die ja auch im Übrigen bis heute aktiv ist, sich in Sarajevo engagiert hat und eine von ziemlich genau vier Intellektuellen, die im letzten Jahr in Amerika der Meinung waren, dass es jetzt nicht um den Krieg geht, sondern um etwas anderes, also eine sehr mutige, streitbare Publizistin bis heute geblieben. Aber ihre Interessen eben in der Kunst, also Kunst und Antikunst, Against Interpretation, das zeigt ja schon die Richtung, nämlich Erleben. Also Kunst als Erlebniszusammenhang, viele neue theatralische Formen, Aktionen, Happenings und so weiter oder die ganze Fluxusbewegung, die ja nun mit kleinen Gesten nahezu alltäglicher Art versucht hat, die Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, die zeichnen sich ja nicht dadurch aus, dass das Objekt der Wahrnehmung besser wäre. Was man etwas naiv immer meinte, die Wahrnehmung der Kunst ist deshalb höherrangig, weil das Kunstwerk bedeutsamer ist als ein Alltagsgegenstand. Aber das ästhetische Erleben Und das hat ja nun wirklich die Popkultur gezeigt. Das ästhetische Erleben kann sich auf Kunstwerke richten, es kann sich aber auch auf Alltagsgegenstände richten. Auf Design, Möbel, Kleidungen, auf alles Mögliche, was einfach so in der Welt existiert. Ohne dass man sagen kann, der ästhetische Prozess der Wahrnehmung sei deshalb eingeschränkter. Das ist eigentlich eine Errungenschaft auch dieser Kunst, von der wir reden in den 60er Jahren. Gerade Konzeptkunst oder die Land Art von Robert Smithson an entlegenen Orten und so weiter zeigt, dass das Erleben eines Kunstwerks im musealen Raum nur eine Möglichkeit ist, sich zur Kunst zu verhalten. Eine zweite Möglichkeit ist, als Künstler Prozesse zu initiieren, die in das alltägliche Leben eingreifen und die Leute dazu einlädt oder zum Teil vielleicht auch dazu zwingt, möglicherweise sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen. Dann steht aber nicht das Erleben des Kunstwerks im musealen Raum im Vordergrund und auch nicht letztlich die Genialität des Künstlers, sondern das dadurch ermöglichte Ereignis eben selbst. Also das ist eine wesentliche Errungenschaft der Konzeptkunst gewesen, abgesehen davon, dass sie natürlich auch diese Tradition wieder aufgreift, dass das Konzept im Zentrum steht der künstlerischen Arbeit, also wie schon in der Renaissance, die Skizze, der Entwurf, die geistige Vision, wenn Sie so wollen, die Idee. Und dass die Ausführung der Kunst als Kunstwerk oft etwas Fetischartiges hat, also ein Ersatzobjekt ist, etwas fast magisch Aufgeladenes. Und dieses magisch Aufgeladene, das Symbolische, hat natürlich immer dazu eingeladen, auch dieses Symbolische zu bekämpfen, zum Beispiel durch die Museumsstürmer, durch die jeweils jungen Revolutionäre der Kunst, die sagten, wir müssen die Kunst aus dem Museum befreien. Ja? Die Fetische des Symbolischen zerstören und die Kreativität ins Leben zu integrieren. Also damit hat Konzeptkunst natürlich auch noch zu tun. Und Minimal Art, um das nochmals zu sagen, war ja ganz einfach die Initiierung von elementaren Wahrnehmungsprozessen in der Kunst, die sich immer auf den Gegenstand der Wahrnehmung richten, also immer auf das Objekt. Was immer man zu Minimal Art sagt, man landet dann immer wieder bei den 6 Würfeln von Donald Judd oder bei der elementaren Skulpturarbeit von Carl André in ihrer Bestimmtheit, Metall, Holz, Taktilität, Vorhandensein an Ort. Jetzt kann man das symbolisch überhöhen, man kann es deuten. Das Kunstwerk hat irgendeine Bedeutung und man deutet es entsprechend, aber was immer man an Symbolischen dem zuschreibt, ist immer wieder das Objekt in seinem konkreten So- und Dasein, das im Zentrum steht. Das war das Konzept der Minimal Art, also wie gesagt ein Konstruktivismus ohne Sozialutopie, eine wirkliche Selbstreflexion der Wahrnehmungsprozesse in einem ganz elementaren Sinn. Und nun zeigt sich, dass natürlich beide, sowohl Konzeptkunst wie Minimal Art, eigentlich das Symbolische verweigern. Also sie ziehen dem immer wieder den Boden weg, weil im einen Fall geht es um den Kommunikationsprozess, im anderen Fall um die elementaren Wahrnehmungsformen und nicht die Bedeutungen. Und das ist nun genau das, was der italienische Kunstkritiker und Kurator Germano Celant, der schreibt sich mit C-E-L-A-N-T, C-E-L-A-N-T, also im Nachnamen, was ihn gestört hat. Und er hat dann in den 60er Jahren eine Reihe von Künstlern eben versammelt mit den Hauptexponenten Mario Merz und Janis Kunellis, die wir von Schaffhausen her kennen, um andere Dinge ins Zentrum zu rücken. Und er schreibt dazu Folgendes. Arte Povera meinte in den Jahren 1966 bis 1969 eine Kunstrichtung, die gedankliche Prozesse mit einfachsten Mitteln materialisiert. Umgekehrt setzt die sinnliche Realisierung gedankliche Prozesse in Bewegung. Ein weiterer Aspekt dieser Kunst ist die Bewusstmachung und Sensibilisierung. Informationen und Assoziationen bringen alltäglich scheinende Dinge in Reichweite des Bewusstseins und steigern die Erlebnisfähigkeit. Es geht also um die Beschaffenheit der Objekte, um die Materialien. Es geht durchaus auch um abweichende Materialien. Zum Beispiel eben auch Tiere oder Gewächse, Mineralien, also auch kristalline Prozesse, physikalische, chemische, biologische Möglichkeiten, die Künstler interessieren. Ein späteres Beispiel sind diese Blütenstaubgebilde von Wolfgang Leib, die vor etwa 15 Jahren groß Furore gemacht haben. Oder auch die Arbeit selbst mit Honig oder anderen Dingen. Oder auch bei Dieter Roth, die Arbeit mit Schokolade und also mit Prozessen der Verwesung, der Fäulnis. Selbstverständlich Josef Beuys hier ein herausragender Kandidat mit Fett und Filz, vor allem Fett, das sich veränderte. Also sozusagen die Alchemie, die Elemente der Natur, aber auch Kupfer, Zink oder die Erde als Erde eben, Wasser, Elektrizität, Himmelschwere, Gewicht, Wärme, Wachstum und so weiter. Das sind so die Prozesse, die kann man sagen, Arte Povera. Die Lebendigkeit der Dinge, das Sinnenhafte, durchaus eine Steigerung der Sinnlichkeit im Sinne der Aisthesis, also des sinnlichen Erlebens. Und damit ist natürlich klar, auch wenn das etwas karikiert wird, jetzt in der Darstellung ist natürlich klar, das ist ein entscheidender Gegensatz zur Konzeptkunst. Denn die Konzeptkunst ist ein reflexiver Prozess. Die Idee der Kunst führt dazu, dass der Rezipient die Kunst in seinem Kopf thematisiert. Und dieses Thematisieren in der Reflexion, in der Bewegung, ist die eigentliche Kunst. Dagegen radikal Arte Povera, das Material, die Auseinandersetzung mit dem Sinnlichen gegenüber. Aber eben nicht, also der Gegensatz ist nicht Reflexion versus sinnliches Erleben, sondern die Selbstreflexion in der Form der Auseinandersetzung mit Idee und die Selbstreflexion als Selbsterfahrung der Sinnlichkeit. Es geht also nicht nur um das Ereignis, sondern es geht um die Wahrnehmung der Wahrnehmung. Das ist der entscheidende Punkt. Die sinnliche Wahrnehmung des Wahrnehmungsvollzugs selber, das ist das, was Arte Povera will. Also nicht die naive Sinnlichkeit, also nicht einfach das kindliche Entdecken von Material, wo sich die Wahrnehmung im Vorgang des Materiellen erschöpft, sondern durchaus der Test mit der Reaktion des Publikums auf das Gegenüber der Materialien. Also das ist mir sehr wichtig, dass Sie verstehen, dass ich hier keineswegs einen Gegensatz aufbaue zwischen ideeller Reflexion und sinnlicher Erfahrung, sondern Erfahrung durch Reflexion und Erfahrung durch Wahrnehmung in der Akzentuierung. Und deshalb gibt es eine Art von Korrespondenz. Und das ist ja das Schöne auch an Schaffhausen, dass man das dort sieht. Also auch die, dann auch noch mit Landart sogar Richard Longs Kreis, aber auch die Werke von Cornelis und Beuys, Mario Merz sehr stark und dann eben die konzeptuellen Arbeiten, die gleichzeitig entstehen, die ein ganz anderes Ziel haben. Aber es gibt eine Korrespondenz, die zeigt, dass bei beiden eine Steigerung der Wahrnehmungsform vorliegt. Denn die Arte Povera-Künstler sind ja nicht naiv, auch wenn die Beschreibungen sich so anhören, als ob es da nur um das sinnliche Erleben gehen würde, setzt das eben schon voraus, dass man das Kunstwerk thematisiert. Und es geht um das entschiedene Erleben der Kunstwerksform. Und das bedingt natürlich auch wieder eine Abgrenzung vom Alltäglichen. Das ist überhaupt ein Kennzeichen aller dieser Bewegungen der 60er Jahre, dass sie sich sehr stark mit dem Rahmenwerk des Musealen auseinandersetzen. Also Rahmenwerk des Musealen heißt, wenn es um die Entdeckung geht von Qualitäten des Alltags, zum Beispiel Plakatwände, die verwittern oder irgendetwas sonst, dann muss man im Grunde dieses Segment aus der Wirklichkeit ausschneiden und in eine artifizielle Umgebung bringen, damit es als solches wahrgenommen wird. Das war auch schon die Auffassung der Pop-Art. Also wenn Andy Warhol Verpackungsschachteln aus dem Supermarkt nimmt, aufeinander stapelt im musealen Raum, dann ist klar, dass wenn man dann zurückgeht, also jedem geht so, der erstmal, also der vielleicht nicht in der Jugend in die USA reist, aber dann später. Und plötzlich sieht man tatsächlich Campbells Tomatensuppen ist keine Erfindung von Andy Warhol, sondern die stehen tatsächlich im Supermarkt. Das ist großartig, sieht aus wie Warhol. Für uns, weil das auf dem Weg vermittelt worden ist. Natürlich sieht man das dann auch, aber genau dieser Rücktransport ist das Entscheidende. Wenn man das in einem solchen Zusammenhang gesehen hat, dann schärft das die Sinne auch in der Wahrnehmung des Alltäglichen. Im Rahmen des Alltäglichen wäre diese Schärfung aber nicht möglich, denn mit guten Gründen arbeitet unsere Wahrnehmung automatisiert. Deshalb ist die Forderung nach einer unbedingten Steigerung des Wahrnehmungserlebens eine sehr riskante oder auch törichte Angelegenheit,
Denn in unserer Bewältigung des Alltäglichen können wir uns das in der Regel gar nicht leisten. Versuchen Sie mal, jeden Schritt, den Sie tun, von der Umgebung her bewusst wahrzunehmen. Dann bleiben Sie an Ort stehen und können gar nichts mehr machen. Das heißt, wir filtern derartig vieles weg, dass man dann genau merkt, wieso man auf die Wahrnehmung durch die Kunst angewiesen ist in diesen Zusammenhängen. Also darum geht es. Alle diese Bewegungen haben dieses zur Voraussetzung. Im Grunde sind alle, und interessanterweise nicht nur die europäischen Richtungen, die sich ja nun mit dem 20. Jahrhundert direkt auseinandersetzen und mit dem Problem des Zerbrechens des Symbolischen an den Ereignissen, den politischen und militärischen Ereignissen, sondern auch die US-amerikanischen Ausprägungen, sind eigentlich alle so, dass sie eine gesteigerte Reflexion voraussetzen. Also das heißt, dass man nicht einfach mehr Kunstwerke macht und erlebt, sondern dass das Erleben von Kunstwerken ins Zentrum gestellt wird. Also eine Meta-Ebene, wenn Sie so wollen. Das Kunstwerk als Medium tatsächlich eines neuen Erlebens, einer neuen Auseinandersetzung. Und das einigt eben Arte Povera mit Konzeptkunst. Und Bruce Nauman gehört da natürlich auch in diesen Kontext hinein als eine sehr singuläre Gestalt. Und bei ihm ist es ganz besonders spannend, dann zu fragen, wie überhaupt solcher Ausdruck, solches Erleben, solche Inhalte möglich werden. Würden Sie vielleicht hinten schauen, wenn Sie schon unterwegs sind, ob die Türe geschlossen ist, dass wir den Lärm vielleicht etwas reduzieren können? Ist zu, ja, dann ist das okay, Dankeschön. Also Bruce Nauman, ich will ihn erstmal vorstellen oder weiterhin, wir haben ja bestimmte Dinge gesehen, ein sehr reichhaltiges Werk in verschiedensten Medien realisiert. Bruce Nauman auch eine ganz singuläre Gestalt, wenn man so will, also jemand, der sehr, sehr konzentriert gearbeitet hat, sehr zurückgezogen lebt im Übrigen. Also überhaupt keine Figur der Öffentlichkeit, seltsamerweise aber seit mindestens 15 Jahren auf allen Erfolgslisten, ob man die nun mag oder nicht, ich persönlich mag sie nicht, aber immer auf dem vordersten Platz, die bedeutsamsten Ausstellungen, Publikationen, der hochgehandelte Name, ohne eine artifizielle Präsenz im Öffentlichen. Immerhin jetzt ein Werk, ungefähr seit gut 35 Jahren entwickelt, in verschiedensten Medien, also wenn man es rein äußerlich betrachtet, es gibt ja diese Videoraum-Installationen mit den Clowns und vielem anderem. Es gibt skulpturale Ensembles, es gibt skulpturale Ensembles aus Fiberglas gegossen, die ergänzt werden mit Monitoren und bestimmten Abläufen. Es gibt traditionell gefertigte Skulpturen, wenn Sie so wollen, Assemblagen, es gibt diese Wahrnehmungsräume. Es gibt sehr, sehr viele Zeichnungen. Also von dort her ist das Konzeptuelle bei Bruce Nauman auch sehr, sehr wichtig. Aber vor allem gibt es inhaltlich eine Kennzeichnung der Arbeiten. Das ist ganz seltsam. Also etwas hatte ich jetzt vergessen in der Aufzählung. Das, was es nicht gibt, sind eigentlich traditionell gemalte Bilder, also Gemälde. Und soweit ich das sehe, gibt es auch keine computergestützten Arbeiten. Auch wenn die Schaltungen jetzt in den Videoinstallationen möglicherweise digitalisiert sind, aber das ist nicht das entscheidende Kriterium. Aber vom Erleben her geht es, wären das diese beiden Bereiche, also der traditionellste und der avancierteste, die fehlen. Und sonst gibt es eigentlich fast alles. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist eigentlich das Gefühl, dass hier ein Künstler sich mit einer autonomen Werkentwicklung eben immer ins Verhältnis setzt zur Realität. Man hat ganz anders als bei, auch bei Joseph Beuys, kriegt man das direkt trotz der politischen Benennung oft nicht hin. Man hat das Gefühl, das ist etwas Hermetisches, wohingegen, wenn Sie sich erinnern an diese aufgehängten Stahlskulpturen mit den Stühlen, ja, da sieht man sofort, das ist eine Foltersituation. Sofort, ja, die in Schaffhausen hängen. Es gibt eigentlich gar keinen Zweifel und trotzdem hat es nichts Plakatives. Und so geht es einem oft bei Bruce Nauman, dass es sich sofort einstellt, eine bestimmte Empfindung, dass es etwas Reales ist, was hier verhandelt wird, aber aus der Sicht eben eines Künstlers, der hier nicht plakativ kommentiert, der zum Beispiel all das nicht macht, was jetzt in den, auch in der diesjährigen Dokumenta ja groß der Slogan ist, der Künstler muss wieder politisch werden. was ist eigentlich damit gemeint? Muss er kommentieren? Muss er dokumentieren? Muss er anklagen? Wo ist die Grenze überschritten, wo die Kunst das Ästhetische verliert und eigentlich zu einer sozialen Sphäre wird, die auch in anderen Medien abgehandelt werden könnte? Zum Beispiel, das ist eine der Auseinandersetzungen, die mit der diesjährigen Documenta geführt werden, wobei ich nicht genau weiß, ob sie wirklich geführt werden als Auseinandersetzung. Es scheint mir nicht so bewegend zu sein von den Resonanzen her. Aber mindestens in der Beobachtung ist es so, und das ist auch der Anspruch, dass die Künstler sich eben über die Lebenswelt äußern und verständigen, in der sie als Künstler leben. Und nun kommt es auf die Nuancierung an. Wenn wir hier behandeln das Kunstwerk als eine Praktik, Methode im Lebenszusammenhang, dann meinen wir ja auch nichts anderes. Aber die Akzentuierung ist verschieden. Also wenn, sagen wir, ein Künstler, wie das oft mir der Fall zu sein scheint, jetzt im Zusammenhang mit der Documenta, ein Künstler sich als Künstler verständigt über die Welt, über das Leben, in dem er steht, über das politische und das soziale Leben, dann ist ja unbestritten, dass das eine höchst bedeutsame Angelegenheit sein kann. Aber die Frage ist, was bedeutet das für die Kunst? Ist Kunst einfach eine Möglichkeit neben anderen, zum Beispiel zu intervenieren, agitativ zu sein und so weiter? Und wenn man dann sich auf diese Frage einlässt, dann merkt man, dass es mindestens eine große Frage schon gibt oder eine Vermutung, dass Kunst eben etwas ist, was sich nicht mit dem direkt Sagbaren auseinandersetzt. Das heißt, ohne dass man jetzt auf Verrätselung setzt und auf Hermetik und auf irgendetwas, aber dort, wo die Kunst sozusagen direkt interveniert, also agitativ, ideologisch kommentierend, löst sie sich als Kunst auf. Nun kann man auch sagen, dass Künstler diese Bewegung auch mitvollziehen als Künstler, aber sie werden dann eben etwas anderes, wenn sie den Bereich der Kunst tatsächlich verlassen. Das war im Übrigen auch eine der großen Kritiken ja auch gewesen an Künstlern, die dann in die Politik gehen oder die sich mit ideologischen Systemen verbünden und die dann als Künstler ihre Kraft verlieren. Das heißt nicht, dass die Kunst etwas außerhalb der Welt Stehendes ist, sondern das heißt, dass die Kunst eine Differenzleistung ist. Und zwar eine klar artikulierte Differenzleistung. Also ein Künstler, sei er noch so politisch engagiert, wird seine Kunst nur als ein offenes äußern können. Also etwas, was auch wieder mit Ambivalenzen und Widersprüchen verbunden ist. Sonst demonstriert er seine Glaubenssätze und seine Weisheiten. Er wird Agitator, Parteigründer, Politiker, was auch immer. Aber man wird das nicht als große Kunst verstehen können und wird sich eigentlich weigern, das zu tun. Nun kann ich mich gut erinnern, in den 80er Jahren gab es ja so eine behauptete Abwendung vom Politischen. Auf dieses reagieren jetzt die neuen Zielsetzungen. Damals hieß es, ja, die Kunst beschäftigt sich nur mit der Kunst. Und das ist natürlich falsch. Die Kunst beschäftigt sich keineswegs nur mit der Kunst. Sie beschäftigt sich mit allen Aspekten des Lebens. Und sie hat keine andere Wirklichkeit. Ja, die Kunst hat nicht eine eigene Wirklichkeit und das Leben hat eine andere Wirklichkeit. Aber sie beschäftigt sich eben als Kunst mit der Lebenswirklichkeit und das setzt Differenzen. Also wir befinden uns hier auf sehr schwierigem Terrain, theoretisch sehr schwierigem Terrain, aber das passt sehr gut zu Bruce Nauman, denn bei Bruce Nauman ist meiner Meinung nach das Interessanteste und zugleich auch das Schwierigste, aber auch das Evidenteste, dass wenn man seinen Werken begegnet, dass man sofort besetzt wird durch ein Gefühl, dass hier etwas sehr Gesteigertes passiert bezüglich der Wahrnehmung des Realen. Also man hat nie das Gefühl, wie zum Beispiel bei Joseph Beuys, jetzt muss man rausfinden, was für ein Gedankengebäude hat der Künstler, so, und dann wird das Ganze interessant. Bei Bruce Nauman hat man sofort das Gefühl, er erzählt etwas von derselben Realität, aber er erzählt es auf andere Weise. das Moment des Beklemmenden. Natürlich, wenn man in bestimmten Wahrnehmungsräumen steht, und da war ja der eine Korridor in Schaffhausen und nicht die beste Arbeit von Bruce Nauman, also diese Spiegelung von oben und unten, ja, das ist nicht, das funktioniert nicht so gut. Andere funktioniert schon sehr gut, dieser hängende Raum zum Beispiel, der einen irritiert. Dann gibt es natürlich auch andere Räume, so klaustrophobische, wo das immer enger wird und man das Gefühl hat, man kann nicht umkehren und so weiter. Also dieses Ausgesetztsein des eigenen Körpers, sein Verhältnis zum Raum und zur Empfindung, das hat immer eine Ebene der direkten Bezüglichkeit. Ich vermeide das Wort unmittelbar, weil alles durch Sinne vermittelt ist und auch neuronal vermittelt ist, aber es hat etwas Direktes in Bezug auf das Reale. Und da scheint etwas ganz Spezifisches auf an der Kunst und an der Möglichkeit der Kunst, die eben nicht ein eigenes Sprachsystem nur ist, das man schon entziffern muss und es dann anwendet auf die Realität, sondern wo etwas Neues gesagt wird, so dass man es versteht, ohne dass man sicher ist, ob man den Code schon kennt, mit dem dieses Neue erst wirklich umfassend beschrieben werden könnte. Also die Frage ist ganz einfach, wie passiert etwas Neues in der Kunst und wie können wir es verstehen durch ein direktes Erleben? Und da finde ich, da ist Bruce Nauman wirklich einzigartig, und obwohl ich mich jetzt schon sehr lange mit ihm immer wieder beschäftige, habe ich auch noch nicht genau herausgefunden, wieso ihm das möglich ist oder wieso das funktioniert, also was die Gründe sind. Man kann einen Teil der Mechanik beschreiben. Es hat einfach eine Eindringung, es hat auch mit der Wahl der Figuren zu tun. Wer von Ihnen hat schon solche Environments, Videoinstallationen mit den Clowns gesehen, mit der Figur des Clowns, also die Folterung des Clowns zum Beispiel? Ja, also das ist etwas ganz Seltsames. Also natürlich kommt man in den Raum rein und dann merkt man, das sind, sagen wir, 3-4 Sequenzen von Videos verschieden geschaltet. Und das eine ist, man kann das nicht mehr mit einem Blick sehen, man muss sich also umdrehen. Mit der Zeit merkt man, die Schaltung ist nicht so kompliziert, man merkt, wie das abläuft. Man kann sich dann drehen im Raum und kriegt das mit. Und dann ist einfach so ein Clown, der sitzt auch einmal auf dem Klo, aber das spielt keine Rolle. Und dann sagt man ihm bestimmte Dinge. Da ist eine Stimme aus dem Off. Oft bei Bruce Nauman kommt eine Stimme aus dem Off, die sagt, setz dich, steh auf, grüß, sag ja, sag nein, lieg hin, dreh dich nach links, dreh dich nach rechts. Und das Ganze sind so einfache Sätze, die gesagt werden, die aber sehr, sehr lange wiederholt werden, und der Clown macht das. Ja, er macht das wie eine Befehlspuppe, führt das aus. Und da steht man ein paar Minuten und da passieren unglaubliche Dinge, weil man ist sofort gefesselt, auch in dieser Situation. Man merkt, es ist enorm, es geht um Befehl, es geht um Gehorsam. Aber diese Figur, der Clown ist unbesetzt, ja, der Clown ist weder traurig noch fröhlich, sondern er ist wirklich eine Figur, die jetzt einfach benutzt wird. Und dann wird er ein Modell. Dadurch, dass es der Clown ist, das ist ein Typus oder eine Abstraktion, ist das viel stärker, wird das viel stärker übertragen auf die Menschen als solche, als wenn es ein konkreter Mensch wäre, ein Weißer, ein Schwarzer beispielsweise, dann würde man, also politische, wenn es ein Schwarzer wäre, dann wäre sofort die Assoziationskette eine ganz andere. Sähe man vielleicht US-amerikanische Gefängnisse oder man stellt sich das so vor, wie auch immer. Und der Clown, anders besetzt, repräsentiert dann, ermöglicht im Grunde als ein Übergangsobjekt sehr, sehr starke Empfindungen. Also, dann kommt dazu, dass natürlich der Ton, also diese Stimme, die da spricht, enorm wichtig ist bei Bruce Nauman. Also war jetzt nur ein Beispiel. Es gibt diese Clowns in ein paar Abwandlungen, diese Installationen des Clowns. Es gibt aber auch ein Videoband von 1986, das heißt Violent Incident. Das kann man sogar als Band sehen. Naja, als Installation ist es so, es läuft ein Band über 13 Minuten etwa. 1986, Violent Incident, und das hat eine bestimmte Dramaturgie, das ist auch gespielt von Schauspielern. Und das ist eine einfache Geschichte, es ist ein Paar sitzt an einem Tisch, es gibt einen Streit, der Streit eskaliert, es gibt Beschimpfungen und es gibt dann Ohrfeigen und so, und die Frau schlägt zurück und irgendwann hört es dann auf. Ja? Also so, nicht jetzt sagen wir, also es wird dann nicht gemetzelt, es hört dann irgendwo auf. Man sieht auch, es ist eine Choreografie, und diese Choreografie ist dann aber auch verteilt auf etliche Monitore, die phasenverschoben das Ganze spielen. Und auch dort ist das Seltsame, dass man dadurch, dass das ein Modell ist, Also wirklich ein dramaturgisches Modell und nicht das vorgespielte reale Erleben wirkt da sehr viel stärker für die Reflexion als andere Dinge. Das ist jetzt keine raumbezogene Installation, das ist einfach eine Videoarbeit von Bruce Nauman. Also wenn man sich das klar macht, dann sieht man, er setzt sich auseinander mit all den Themen, die neuralgische Themen sind für die Künste des ausgehenden 20. Jahrhunderts, also mit dem Prozess, mit dem Verhältnis von Raum und Zeit, mit dem Verhältnis von Körper und Bild, mit dem Verhältnis des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Damit setzt er sich auseinander, aber er findet dafür Modelle, in denen wir die Realität gesteigert empfinden können, das Reale als das, was es ist. Also nur um Ihnen einen Einblick hier zu geben in einige Dinge, also um das vorab festzulegen. Nun glaube ich, wenn wir dem nachgehen wollen, wieso das nun so funktioniert bei Bruce Nauman, ist es einfach am besten, man schaut sich, das wollen wir jetzt tun, einige Arbeiten an, dann reichert sich das in Ihrer Vorstellung auch entsprechend an. Also, ich hatte nicht zufällig jetzt Konzeptkunst, Minimal Art und Arte Bovera erwähnt als ein Spannungsbogen der Reflexion des Kunstwerks im Zusammenhang mit Reflexion durch Idee, Reflexion durch sinnliche Erfahrung. Und meiner Meinung nach findet Bruce Nauman einen vollkommen eigenen Weg. Und das ist so, Anfang der 60er Jahre beginnt Bruce Nauman in seinem Atelier in naja, es ist so, wie es ist. Anfang der 60er Jahre beginnt Bruce Nauman mit Bewegungen im Atelier. Er beschreibt das ja auch so, er ist ein unbekannter, junger Student oder ehemaliger Student, das ist auch egal, es ist irgendwo in Kalifornien, das Atelier spielt auch keine Rolle. Und er beschäftigt sich mit dem, was kann ein Künstler machen, wenn er wenig Geld hat und noch relativ wenig Ideen, sagen wir mal, im Sinne des Ausführens. Er beginnt mit der Wahrnehmung. Er geht auf und ab im Atelier und dann beginnt er, bestimmte Körperstellungen zu trainieren, auch als Ausdruck. Und das ist eine, also das ist aus einem Film dann von 1968. Das ist dann aber die nächste Phase. Also er beginnt bestimmte Bewegungen zu testen. Zum Beispiel, ich lehne mit dem Rücken für 3 Minuten an die Wand. Ich lehne mit der linken Schulter für 3 Minuten an der Wand. Ich kauere mich hin für 3 Minuten oder 5 auf der rechten Seite und so weiter. Er versucht, Körperstellungen im Raum methodisch an sich zu beobachten. Die Selbstwahrnehmung ist etwas außerordentlich Wichtiges, aber es sind schematisierte Selbstwahrnehmungen. Also der Körper des Künstlers bewegt sich im Raum. Erstmal hat er kein Publikum, es ist nicht eine Performance, er macht es für sich und er ist sein eigenes Publikum. Er beobachtet sich während dieses Tuns. Das kommt später, erstmal macht er das nur einfach so. Also dann, das sind Beschreibungen von ihm, dann gibt es 2 weitere Schritte. Das eine ist, werde ich Ihnen dann auch noch zeigen. Das andere, nämlich, dass er mit Fiberglas bestimmte Körperstellungen wie skulptural nachbaut. Ja, das ist das eine. Das führt zu den frühen Skulpturen. Und das zweite ist, dass er anfängt zu fotografieren und zu filmen. Das heißt, dass er jemanden auch beauftragt, sich zu filmen, während er sich bewegt. Und in der nächsten Stufe beginnt er dann eigentlich zu inszenieren. Das heißt, er macht dann aus Bewegungen bestimmte Partituren, Bewegungspartituren, Anleitungen und stellt dann Schauspieler oder Freunde, das ist ja vollkommen egal, und vielleicht auch einen Kameramann, die das entsprechend dokumentieren. Also, das hier ist eine, wie soll man sagen, das ist ja, sieht man aus einem Filmstreifen dann als Fotoarbeit gemacht, Bewegung in einem Quadrat, das läuft dann nach bestimmten Regeln ab. Es gibt übrigens die wunderbarste Arbeit zum Thema Quadrat für Fernsehen, stammt von Samuel Beckett. Squares heißt die. Das ist etwas ganz, ganz Großartiges. Also das müssen Sie sich mal, ich glaube, das haben wir als Dokument in der Mediathek. Es wurde fürs Fernsehen geschrieben, von Samuel Beckett. Übrigens gab es eine ganze Reihe von Stücken, die er fürs Fernsehen geschrieben hat, nicht nur fürs Theater. Und Squares ist eine Aufnahme von, das sind so Menschen, die so in Kapuzen vermummt in einer bestimmten Abfolge ein Quadrat abschneiden. Auch in der Diagonalen, und das ist von oben gefilmt, und dann sieht man also, wie sich Menschen bewegen, ganz regelmäßig. Das ist sozusagen in Nachbarschaft zu dieser Tanz oder Übung des Umfangs eines Kreises. Es geht auch hier um Grenze abtasten, innen und außen. Und im Grunde ist der Körper wird hier schon als ein Stück lebendige Skulptur im Raum verstanden. Und zwar als Skulptur, ich präzisiere das, im Sinne einer plastischen Linie. Also nicht Skulptur im Sinne von Gilbert und George, also hier irgendeine Rolle spielen oder ein Kostüm, ein Dekor und sich hinstellen und nach außen wirken, sondern die plastische Linie im Raum, das ist der Körper. Also der Körper ist das Medium der Skulptur im Grunde schlechthin. Eine plastische Linie, wenn Sie so wollen, also mündlich kann man das ja so sagen, die kreative Bewegung der Natur. Ohne die Ausprägung von Linien in Dreidimensionalitäten hätte die Natur gar keine Form. Also die Linie macht möglich, dass Dinge nebeneinander existieren, zum Beispiel. Und das heißt auch, dass Dinge eine Physiognomie bekommen. Und das war eine der Entdeckungen von Bruce Naumann, dass er im Grunde das Repertoire des kulturellen Prozesses an sich selber beobachten kann. Und daraus wachsen dann also bestimmte Partituren, die erweitert werden. Das ist also jetzt die Phase nach diesem Testen elementarer Situationen im Raum. Die Aktion, die heißt Playing a Note on the Violin while I walk around in the studio. Also immer einen Ton spielen auf der Geige und herumspazieren und dabei gefilmt werden. Das ist eine weitere Aktionsmöglichkeit. So, eine andere Aufnahme. Das wird also dann schon dokumentiert und später werden dann die Fotos ausgewählt, die zum Teil dann auch als wirkliche Fotos an die Wand gehängt werden. Das sind also nicht jetzt dokumentarische Arbeiten, sondern das ist ein Prozess der medialen Begleitung bestimmter körperlicher Aktionen, die hier einen bestimmten Ausdruck finden. Und da gibt es natürlich auch Anleitungen wie das Herumgehen in speziell kontrollierter Position oder das Herumgehen in einer übertriebenen Art und Weise in der Begrenzung eines Quadrats zum Beispiel. Also das sind dann wie Anleitungen, auch in Bezug auf das Tempo und so weiter. Und es gab auch, in der Zwischenphase hat dann Bruce Naumann in seinem Atelier das auch vor Publikum aufgeführt, also im Publikum von Freunden, um das zu testen. Aber es ist also es geht eben nicht um Selbsterfahrung, sondern es geht um eine ganz generelle Fragestellung, die Bewegungsmöglichkeiten des Körpers und die plastische Kraft, die ein Körper in einem Raum einnimmt und die Wahrnehmung des eigenen Körpers und des Raums, in dem sich der Körper befindet. Das heißt, das sind sehr medial angelegte Prozesse. Oder dann eben bestimmte Bewegungen einnehmen, sich hin und her rollen und so weiter. Aber das alles nicht spontan, also nicht einfach, jetzt bin ich im Atelier. Das war ja der Reflexionsprozess am Anfang. Der junge Bruce Naumann geht im Atelier rum, hat auch wenig Geld für Materialien und beginnt also einen Raum zu beleben. Und das ist eine der Quellen der Kraft dieses Bruce Naumann, dass er sich sehr stark auf die Möglichkeiten die ihm ohnehin zur Verfügung stehen. Also das ist dieses Introspektive, was aber nicht ein Verheimlichen ist gegen außen oder nach innen, sondern dieser Reflexionsprozess, das ist eine ganz große Kraft. Und an dieser Beobachtung, Selbstbeobachtung, entwickelt er dann bestimmte Vorgaben. Und die formuliert er wie Befehlsanordnungen oder wie, also sich selber, das, was er früher dem Clown sagt, also Entschuldigung, später dem Clown sagt, in der Videoinstallation, das hat er ganz früher mit sich selbst gemacht. Nur nicht in dieser direkten Form natürlich, sondern gesagt, also jetzt bewege ich mich in dieser Weise für eine solche Zeit in diesem Teil des Raums. Also das heißt, die Bewegungen sind dann eben nicht spontan, sondern haben eine bestimmte Beschreibungsqualität. Und dann natürlich mit verschiedenem Kamerastandort geht es immer um diese, also auch schnelles Gehen, langsames Gehen und so weiter. Und das ist jetzt wieder eine Aufnahme, sieht man ja dann vom Monitor, also wo dann auch das Band natürlich in bestimmter Weise bearbeitet wird, gedreht wird beispielsweise, wo der Körper dann im simulierten Raum, der ja faktisch eine Fläche ist, auf dem Bildschirm in einer bestimmten Weise zur Erscheinung gebracht wird. Also das sind dann also Dinge, die gibt es als Super 8-Film, dann wurden die und auf Video. Es gibt, übrigens interessant ist, das Video-Equipment stammte dann, das haben die Künstler sich gegenseitig ausgeliehen, das stammte von Leo Castelli. Leo Castelli hat das angeschafft, der New Yorker Kunsthändler. Und die Künstler, zum Beispiel Richard Serra, Bruce Nauman, Dan Graham und andere, haben das dann benutzt, weil das war ja zur Frühzeit wesentlich teurer und hatten damit experimentiert, ja, diese frühen Videoarbeiten. Die wurden dann eben auch publiziert in Form von, das alles jetzt aus Katalogen von über Bruce Nauman, wo diese Bilder dann nochmal eine eigene Qualität bekommen. Also nicht nur dieses, was im Raum stattfindet und auf dem Filmstreifen und auf dem Videoband, sondern wie dann wieder die Prints, die Reihung, die Serialität dieser Bewegungen als Fotografie an der Wand und dokumentiert im Buch. Das sind alles Umsetzungsstufen. Also. Und es gibt dann auch eben weitergehend, ein nächster Schritt wäre dann auch die Bearbeitung des eigenen Körpers, also den eigenen Körper wirklich als skulpturales Mittel benutzen. Ähnlich wie das natürlich auch die Wiener Aktionisten gemacht haben, Schwarzkogler und so weiter. Allerdings dort natürlich mit einer ganz anderen Absicht, also mit einer apokalyptischen Selbstaggressivität, den Körper wirklich in ein Opfer, in ein transzendentales Opfer zu verwandeln. Das hier bei Bruce Nauman natürlich ein experimentelles Interesse und den Körper zu einer bestimmten Ansicht machen. Es gibt dann auch frühe Videoarbeiten von Bruce Nauman, wo er selber, kann man sagen, als Schauspieler auftritt mit bestimmten Bewegungen, die er mit dem Mund macht oder die Finger, die den Mund verformen und so weiter. Hier zum Beispiel. Also die Körpermanipulationen. Das sind alles einzelne Arbeiten, alle aus dem Ende der 60er Jahre. Grimassen schneiden, Making Faces, das ist auch eine Arbeit von 1968. Hier Figuren, Full Figure Poses, das dann mit der Belichtung und so weiter. Also das sind für mich sehr klar Arbeiten, die sich mit dem Skulpturalen auseinandersetzen. Und das Interessante bei Bruce Nauman ist, bis hin zu den, also das Drücken einer Hand gegen den Arm zum Beispiel, was ja ein aktionistisches Moment ist und ein Performance-Moment, aber in der Dokumentation dieses Herausarbeiten eigentlich unabhängig von den Medien eines skulpturalen Interesses. Also selbst wenn es nur Filme sind oder Fotografieren, man merkt sofort, dass der Körper, der Leib jetzt, um in einem umfassenden Sinne zu reden, nicht nur der Körper als Organismus, sondern der Leib als Körper mit allen Sinnen, die ihm zur Verfügung stehen, dass dieser Leib eigentlich gleichzeitig Medium wie Material ist für Bruce Nauman. Aber im Sinne einer wirklich so wie früher eigentlich Bildhauer nur in Stein gehauen haben, ermöglichen es nun neue Registratursysteme oder Aufschreibesysteme oder Aufzeichnungssysteme ermöglichen, eigentlich skulpturale Arbeiten in anderen Medien sichtbar werden zu lassen. Ich könnte mir gut vorstellen, das merken Sie dann ja auch an den Zeichnungen und den Entwürfen der Tunnels und so weiter, dass Bruce Nauman ja in großen Dimensionen auch skulptural gearbeitet hat. Also auch dann das Spiel mit den eigenen Balls und so weiter, ist auch eine Videoarbeit von Bruce Nauman. Und das ist jetzt die andere Richtung, nämlich die ohne Titel, jetzt gehen wir nur wenige Jahre zurück, das waren jetzt alles Arbeiten von 68, 69 und diese Skulpturen sind von 1965, also das wäre jetzt eine solche Haltung des Körpers im Raum. Also diese Fiberglas-Skulpturen hat Bruce Nauman entwickelt aus dieser Bewegung in seinem Atelier. Und nun sehen Sie sehr schön, wie das also an der Wand lehnt. Ja? Und das gleichzeitig merken Sie auch schon etwas, was später für Bruce Nauman auch wesentlich werden wird, nämlich die in verschiedenen Medien sich ausdrückende Weise von Sprachspielen. An der Wand stehen zum Beispiel. Das wörtlich nehmen von Sprachausdrücken. Und was die Sprache ist ja auch ein skulpturales Modellierungssystem, allerdings schwierig zu beschreiben. Aber die Wellen, also akustische Wellen, sind auch plastische Linien im Raum, die etwas hörbar machen und übermitteln. Und die Sprache selber ist etwas ganz Merkwürdiges. Aber das sind so wie Redefiguren. Und man sagt eine stehende Redeweise. Ja? Also hier ein stehender Körper, der zu einer Sprachlichkeit wird. Also das wäre jetzt vielleicht so etwas wie mit der Schulter an die Wand lehnen, an eine Skulptur delegiert beispielsweise. Oder hier kann man sich auch vorstellen, das ist eine andere Haltung des Künstlers. Das hat nichts Didaktisches, also wenn ich so rede, ja, dass der Künstler hier wie vertreten würde durch eine Skulptur, das hat natürlich was Eigenständiges, aber man sieht sofort das Körperliche und das Räumliche in der Konstellation zueinander. Und die Bestimmtheit, die etwas einnimmt als einen Ort im Raum, das heißt das konkrete Hier- und So-Sein von etwas, findet statt, philosophisch gesehen, unter Ausschluss aller anderen alternativen Möglichkeiten, die gleichzeitig sich anbieten würden. Das alles Wirkliche ist die Verneinung seiner Alternativen. Es gibt in der auch theoretischen Philosophie, auch sehr schön bei Spinoza ausgedrückt im 17. Jahrhundert, Omnis determinatio est negatio. Entschuldigen Sie, wenn ich hier auf Lateinisch zitiere, aber das ist am schönsten. Also jede Bestimmung ist Verneinung. Das ist eigentlich das philosophische Empfinden des Konkreten. Das Konkrete existiert nicht Kraft seiner selbst, sondern das Kraft seiner selbst existieren ist das, was sich ereignet, wenn alle anderen Alternativen eben ausgeschlossen werden. Das konkrete So-Sein ist der Ausschluss aller anderen Möglichkeiten. So schwer Ihnen das allen fällt, das zu akzeptieren, aber so ist es halt. Leider, es gibt, das Leben ist Ausschluss der Alternativen. Man kann natürlich versuchen, die Alternativen nacheinander aufzusuchen. Aber das hilft nicht sehr viel, denn auch wenn man die Alternativen nacheinander aufsucht, ist es so, dass das jeweilige dessen, was da ist, nichts anderes ist als die Negation aller anderen Dinge, die gleichzeitig nicht möglich sind. Also dieses zu ertragen, ohne jetzt den Obsessionen, die einen ja antreiben, genau dieses Unmögliche zu versuchen, zu entsagen, das ist eine der Qualitäten von Bruce Naumann, der das sofort sinnfällig macht. Aber interessant ist ja auch, dass es viele Dinge gibt bei ihm, die also auch mit Fesselung zu tun haben. Hier zum Beispiel, das ist eine Arbeit, die ja, trägt den Titel, oder diese ganze Serie kommt immer wieder vor, Bound to Fail. Bound to Fail. Und das heißt gebunden als Fehler, das heißt aber auch bestimmt dazu, Fehler zu machen. Das ist eine Doppeldeutigkeit im Sprachausdruck. Und das ist also eine Hommage an Henry Moore, an den Bildhauer, Backview, Bound to Fail. Also das ist dann eine Weiterbearbeitung hier. All diese, das sind natürlich auch dann Abgüsse seines eigenen Rückens und so, die Fesselung. Die Fesselung des Körpers, eine Illustration der Tatsache, dass omnis determinatio est negatio, so ist es tatsächlich immer. Und die Fesseln sind jetzt hier rhetorische Figuren, also sind Metaphern, aber gleichzeitig real. Und das halte ich für einen Schlüssel des Erlebens und der Qualitäten von Bruce Naumann. Es ist rhetorisch als Metapher und gleichzeitig real erlebbar. Sie spüren die reale physische Fesselung. Und gleichzeitig ist es eine rhetorische Figur in genau diesem philosophischen Sinne. Also das gibt ganz viele solcher, Inszenierungen des Körpers in diesen frühen Skulpturen. Alles um 1965, 1966. Also wie gesagt, die filmischen Arbeiten sind dann ein paar Jahre später. Dann gibt es schon die Umsetzung in Neon, schon 1966. Neon Templates of the left half of my body taken at 10-inch intervals. Also 10-inch, das sind 30 Zentimeter, ne? 25, also linke Seite, alle 25 Zentimeter wird ein Abguss genommen von seinem Körper und das wird als Hohlform in Neon gegossen. Das ist eigentlich eine, wenn Sie wollen, ein Selbstporträt. Das wäre originell, wenn Sie sagen, was ist ein zeitgemäßes Selbstporträt in der Kunst des ausgehenden 20. Jahrhunderts, würden Sie sagen, das ist ein Selbstporträt. In ganz bestimmter Weise. Auch wieder die Physiognomik der Linie. Also wenn ich darauf so herumreite, um jetzt auch eine Metapher zu verwenden, dann ist es, weil ich glaube, das ist eine tiefe Einsicht. Man kann das darauf reduzieren. Interessanterweise ist das wirklich eine der großen Entdeckungen der Künstler des 20. Jahrhunderts, meiner Meinung nach in den Wissenschaften nicht annähernd gewürdigt, das muss auch im Übrigen nicht sein. Und das ist wirklich diese fixe Idee oder dieses Insistieren auf der Kraft der Linie, des Entwurfs von Linien. Schon Leonardo da Vinci war der Überzeugung, dass sich in den spontanen Linien das Geheimnis der Natur ausspricht, der erzeugenden Natur. Das ist sozusagen die hieroglyphische Linie, so wie die Natur selber sich ihrer hieroglyphischen Linien entbirgt und sie auch zeigt. Zum Beispiel also im Verlauf von Bergen, Gebirgen, aber auch in Gesichtern. Wieso, was heißt ein unverwechselbares Gesicht haben? Das heißt, dass die erzeugende Natur jedes Mal eine andere Linie findet. Also Linie jetzt auch dreidimensional verstanden. Und das waren Beschäftigungen, die Kandinsky den Jugendstil ausgesprochen beschäftigt haben und die auch eine wunderbare philosophische Reflexion bei Paul Klee finden in seinen theoretischen Schriften. Unendliche Naturgeschichte zum Beispiel. Also Klee hat wunderbare Sachen über die Linie entwickelt. Ich mag ihn ja als Maler ausgesprochen nicht, aber als Denker über Kunst im Medium der Linie ist absolut großartig. Also das ist so eine Entdeckung gewesen und ich glaube, dass es bei Bruce Naumann einfach noch eine Rolle spielt. Also jetzt nicht als Bezug, nicht als Referenz, sondern von dem, was ihn antreibt. Also Selbstbildnis in dieser Form, auch wieder eines ohne Titel von 1965, aber man sähe sofort auch zwei Körper, die aneinander lehnen. Und das hier ist eine, das ist nun ein typischer Bruce Naumann, wirklich, der führt also ins Zentrum, das heißt von der Hand in den Mund. Sie kennen den Ausdruck, von der Hand in den Mund, Leben und so. Und er geht hin und macht das einfach. Ja. Er macht die Hand mit dem Arm und setzt einen Mund dran, von der Hand in den Mund. Das wörtlich nehmen ergibt eine Verschiebung. Diese Verschiebung ergibt eine Differenz. Diese Differenz ist eigentlich unsinnig, denn es geht hier nicht um Missgestaltungen und Monstrositäten, sondern das Wort wörtlich nehmen einer Rede zeigt, dass man eine Differenz einzieht, die an einer anderen Stelle wieder erzeugt wird. Unvermeidlicherweise. Und das ist das Verhältnis zwischen Rhetorik und Realismus. Wenn man mir das so erlaubt zu sagen, also wieso ist es eben möglich, das ist ein Paradebeispiel, wieso ist es möglich, dass die Kunst, ohne dass man erst einen Code lernt, etwas ausdrücken kann, was neu ist und man versteht es? Das ist ein philosophisches Problem, denn in der Regel ist es so, man muss eine Sprache lernen, damit man das, was in dieser Sprache als Neues ausgedrückt wird, verstehen kann. Etwas theoretischer formuliert könnte es sein, also ich bin der Überzeugung, dass es so ist, ich muss es stärker sagen aus meiner Sicht, Kunst ist eine der wenigen Möglichkeiten, einen artifiziellen Kontext zu erzeugen, ohne einen Code vorherzuschicken. Und das geht sonst nicht. Auch in wissenschaftstheoretischen Zusammenhängen, Sie können keine Phänomene beschreiben, ohne dass Sie sie in einen Kontext eingliedern, den Sie als Kontext vorher benennen. Aber in der Kunst scheint es möglich zu sein, solche artifizielle Kontexte aus sich heraus zu schaffen. Deshalb wäre Kunstvermittlung ihrer selbst und nicht angewiesen auf ein Versprachlichungsmodell, in dem man das einfach lernt, um es dann anzuwenden. Das passt nicht auf alle Positionen, aber bei Bruce Naumann, glaube ich, ist man sehr nahe daran zu verstehen, wie so etwas möglich ist. Bitte sehr.
Aber ich kann der Aussage folgen und die auch streichen, aber ich finde es wichtig zu sagen, dass das besonders für alles zu verstehen ist, als Kunst für sich selbst, weil wenn ich jetzt, ich habe mir jetzt an den Kunstmarkt gedacht.
Ach so.
Und da scheitert es.
Ja, sicher. Nein, wir reden nicht vom Kunstmarkt, wir reden von dieser Art Kunst. Also das ist dann auch eine bestimmte Kunst, das ist nicht beliebig. Das gibt es auch, neben vielem anderen, was auch Kunst heißt und so weiter. Nein, das sind schon ganz spezifische prozessuale Reflexionen. Das ist dann wiederum von der Art und Weise, wie so etwas gemacht wird, durchaus abhängig. Aber es ist doch ein Mysterium, dass man auch das Geheimnisvolle in der Kunst mitempfindet, ohne dass man es auf eine Referenz abbilden muss zum Beispiel. Also das Geheimnisvolle steckt nicht im Objekt, sondern in dem, was auch gezeigt wird. Also nun könnte man sagen, wenn um ein paar theoretische Reflexionen dazwischen zu schieben, wenn Kunst wesentlich Sprache ist, dann heißt das aber, dass in dieser Sprache nicht etwas dargestellt wird, was man sonst schon kennt. Zum Beispiel. Also, das heißt, wenn Kunst nicht einfach eine Referenz ist oder dechiffriert werden kann, weil sie etwas darstellt, sondern weil sie die Bearbeitung selbst erzeugter Probleme ist, die sich aber gleichzeitig eben auf als realitätshaltig erweisen, dann glaube ich, dass Bruce Nauman hier eine ganz wesentliche Rolle eigentlich wirklich spielt. Das heißt aber auch, dass das Kunstwerk eben nicht diszipliniert werden kann im Namen einer Darstellung von etwas. Es ist deshalb auch zu problematisieren, ob die Kunst wirklich eine eigene Erkenntnis ist. Denn was heißt denn, kann man aus Kunst erkenntnisrelevante Schlüsse ziehen? Wohl nicht. Das ereignet sich, indem Kunst einen packt. Das ist ja das Wesentliche. Die Kunst fesselt, also sie packt. Und sie packt uns in unserem lebensweltlichen Verständnis, wenn ich diesen altmodischen Begriff benutzen darf, und nicht in unserer Kunstkennerschaft. Wenn sie uns packt, dann ergreift sie uns tatsächlich mit allen Sinnen. Und genau so stellt sich dann dieses ein, dass ein Neues geschaffen wird, auch in einem neuen Zusammenhang, der das oder das, das ermöglicht. Also nicht Darstellung und nicht das Teilen der Probleme. Das Wichtigste ist eigentlich, dass Bilder, die durch die Kunst erzeugt werden, also Anschauungsbilder, aber auch materielle Bilder im Zusammenhang der Medien, niemals ein Vehikel vorformulierten Denkens ist. Sondern die Kunst ist vor allem wesentlich exzentrisch. Das heißt, sie spricht auch individuell an. Ich bin mir dessen bewusst, also für mich ist Bruce Nauman der Fall, wo das gelingt. Deshalb rede ich auch darüber. Ich glaube auch, dass das eine adäquate Rezeption von Bruce Nauman ist, aber ich bin deshalb nicht sicher, dass das alle betrifft, also dass das auf alle gleich wirken könnte. Und interessant in diesem Zusammenhang ist, dass Bruce Nauman sich immer mit den Momenten seiner Kunst beschäftigt hat, aber durchaus weiß, dass die Kunst eine soziale Stoßrichtung hat, dass das bei ihm ganz ausgeprägt ist, diese Empfindung, dass es auch um moralische Zwecke geht, aber eben nicht, dass die Kunst in Dienst dessen steht, sondern dass die Kunst das einfach sozusagen inkorporiert. Er sagt zum Beispiel in einem der seltenen Interviews Mitte der 90er Jahre, es gibt einen Band gesammelte Gespräche von Bruce Nauman, wo er sagt, Künstler beschreiben die Welt. Daran bin ich immer noch interessiert und dieses Interesse ist Teil meiner Untersuchungen, wie man zum Beispiel vom Speziellen zum Universalen kommt. Das heißt, dieses Interesse und die bewusste Intention, das sind nur im Grunde Erörterungen dessen, was man für intuitiv weiterhin halten muss. Ja? Und übrigens, viele Gespräche von Bruce Nauman situieren sich dann einfach in den Angaben zu dem, wie er etwas gemacht hat, also sehr funktional und sehr nüchtern, denn er weiß, seine Präzision ist eine bestimmte Intuitivität, die kann gar nicht konzeptuell beschrieben werden, sondern die gelingt eben in Werken auf dem Hintergrund einer bestimmten Auffassung. Und das ist bei ihm eben nicht Kunst als Kunst, nicht Selbstreferenz, sondern die Kunst als ein Medium, wie der Künstler sich und seine Umwelt und seine Wahrnehmung thematisiert. Und damit situiert er sich in derselben Realität. Also die Kunst hat keine andere Wirklichkeit als diejenige, die sonst auch existiert. Aber die Art und Weise, wie sie Dinge thematisiert, ist eben abhängig von dieser eigenen Sicht. Und das ist in dieser rhetorischen Figur sehr schön eigentlich ausgedrückt. Skulpturale Arbeiten. Zu einer richtigen Skulptur gehört natürlich auch die Bearbeitung des Sockels. Also deshalb, dass eine Aufnahme der Füße, die zu einem Sockel werden. Das ist auch wieder in dieser Ambivalenz. Im Übrigen hat das auch etwas Witziges im Sinne von gewitzt, auch intelligent und auch Ironisches, aber auch wortwörtlich. Es ist eine rhetorische Figur und es ist real. Jede Skulptur hat einen Sockel und wenn der Körper zu skulpturalen Leistungen befähigt wird oder sich selbst befähigt, dann braucht er auch einen Sockel, also kann man den auch bauen, zum Beispiel in dieser Form. Das kann man natürlich vergleichen jetzt mit anderen Skulpturen, zum Beispiel Auguste Rodin. Ich mache das ja nur formal jetzt, wo halt der Sockel auch eine große Rolle spielt. Oder mit Arbeiten von Robert Morris, hier eine Skulptur, die also in einer Ecke liegt. Hier auch. Robert Morris, eine hängende Skulptur. Da sieht man also ganz große Nachbarschaften natürlich. Oder dieses Moment des Verhüllens, also des Herausarbeitens einer verborgenen Linie, eine Fotografie von Man Ray von 1920, die heißt Das Rätsel des Isidore Ducasse. Isidore Ducasse war der Graf von Lautréamont, der die Gesänge des Maldoror geschrieben hat, 1885, eine der Urbibeln des Surrealismus. Oder was ich schon behandelt habe, Joseph Beuys, Der Schneefall von 1965. Hier Bruce Nauman, 1968, eine sozusagen mit Eigenmitteln, nicht, dass er das jetzt von Beuys hätte, und so, aber die Nachbarschaft ist interessant, man sieht, wie mit verschiedenen Mitteln aus individueller Sicht ein analoges, skulpturales und mediales Problem bearbeitet wird. Hier Bleiobjekt mit Keil. Oder diese berühmte Geschichte von Bruce Nauman, Der Leerraum unter meinem Stuhl. Ja, die Skulptur des Leerraums. Sie könnten seinen Stuhl, auf dem er sitzt, den draufstellen, dann wäre das ausgefüllt unten. Also das ist so das, was auch wieder die Bedingung der Möglichkeit des Existierens von ist. Natürlich ist der Stuhl nur möglich, weil es nicht Stuhlhaftes gibt. Und das im Wortsinn, das Volumen, was unter dem Stuhl ist, was den Stuhl möglich macht als eine Sitzgelegenheit, oder mindestens als Gestalt, Sitzgelegenheit nicht unbedingt, das ist dann das, was Bruce Nauman hier zeigt, also das negative Volumen. Das ist eine Raumarbeit von Bruce Nauman von 1976, die heißt White Breathing, also so wie ein Atmen. Man kann sich so vorstellen, dass wie im Winter, wenn man atmet und die der Atem wird zu Schnee oder zu Frost oder was auch immer, und dieser Frost fällt auf den Boden, und analog dazu, also wie atmet man, wie atmen Elemente im Raum, oder wie können Elemente einen Atem in einen Raum hineintragen. Also das ist mit ganz traditionellen Mitteln, das kann, es war nicht Holz, es war Metall oder Kunststoff, es gibt verschiedene Ausprägungen. Oder hier die Forced Perspective von 1975, also die gequälte Perspektive, könnte man sagen, oder die gezwungene oder erzwungene Perspektive, diese Abweichungen, ja, im räumlichen geometrischen Raster, natürlich die ganze Auseinandersetzung mit dem zentralperspektivischen Sehen, mit der Objektivierung des Gesehenen zum Objekt und seinem Bruch im konkreten Dasein im Raum, ist hier ein Thema. Und dann gibt es eben also Fotoarbeiten, das rechts unten, das haben wir schon gesehen, das gehört dann in den Zusammenhang, links oben haben wir auch schon gesehen, das wird dann, es können zu Fotosequenzen zusammengestellt werden und haben auch immer rhetorische, sind immer rhetorische Figuren oder auch gegensätzliche, ja, Coffee thrown away because it was too cold, also Spuren, die hinterlassen werden, eating my words, ganz wichtig, das Verzehren von Sprache. Also da sieht man das alles, oder dieses Selbstporträt als As Fountain, eine ganz berühmte Geschichte, Waxing Hot. Also das ist eine Serie von 11 Fotografien, die als Mappe eigentlich zusammengehören, die hier noch im Einzelfall. Das ist nun einer der klaustrophobischen Räume. Ich zeige Ihnen das nur zur Abrundung jetzt relativ schnell, weil ich glaube, die Sachen auch nun eingeführt sind. Hier die Konstruktion des Raums, unten der Korridor.
Der hat ja ein Stipendium in Southampton bekommen und der durfte, also das Atelier, durfte die Wände ja nicht von den Ateliers benutzen, also keine Nägel da reinschlagen oder was da an der Seite an die Wände was hängen. Und da hat er sich dadurch geholfen, dass er quasi eigene Wände drumherum gebaut hat, damit sein eigenes Atelier in Atelier
ja, ja.
gebaut hat. Und daraus dann gesehen hat, weil er auch die Kamera dann hatte, hat er angefangen, auf diesem Korridor, diese Performance-Korridore zu machen. Das ist ja gar nicht, das ist ja echt interessant, wenn ich mit der Kamera da durchgucke. Das war dann der eine daraus entstanden und die anderen
nach. Ja, also diese genealogische Seite entspricht durchaus der konzeptuellen, das ist ja das Interessante. Zusammenführen, ja, von einer Situation, in der man etwas macht, was einem dazu verhilft, etwas zu artikulieren, was man ohnehin im Grunde schon machen will. Das ist eine sehr, sehr glückliche Kombination. Also diese ganzen Arbeiten mit den Räumen, auch mit den verschiedenen Kameras, wo man also auf den Monitor zugeht und man geht eigentlich von sich weg, bis man sein eigenes Bild verdeckt, ja. Dadurch, dass zwei Kameras installiert sind, eine vorne und eine hinten zum Beispiel, gibt es ein anderes Gefüge von Nähe und Distanz. Es sind dann eigentlich schon verschobene Räumlichkeiten, die in solchen Räumen also zugänglich werden. Oder der elliptische Korridor, den er in Kassel von 1972 gemacht hat, ein Dokumentarauftritt, wo man einfach nicht weiß, was passiert und ob man nicht stecken bleibt, durch die Krümmung auch, ja. Und das wird schmaler, also gleichzeitig wird es schmaler und ist gekrümmt. Also dann kommen diese Modelle, die real sind als Kulturen und als Modelle, die also bestimmte Inversionen haben, die man sich jetzt kleiner und größer vorstellen kann. Das finde ich auch eine interessante Eigenheit von Bruce Nauman, dass also das Modell und das Reale eigentlich immer beides ist. Es ist alles, selbst die groß ausgeführten Skulpturen können immer noch kleine Modelle sein für viel größere Dimensionen. Ja? Und umgekehrt. Und deshalb wenigstens ab und zu ein paar Zeichnungen, in denen das auch schon vorformuliert ist, das haben wir ja gesehen, auch dann natürlich die schwebende Skulptur und so, das wirkt jetzt auf dem Foto fast noch besser, weil man ja die Schnüre nicht sieht, wo das aufgehängt ist. Also wie steht das, auf welchen Kanten und so, das ist im Grunde auch das Modell wie in die freistehende Skulptur seit der Renaissance. Und das Interessante ist, immer wieder erste Formulierungen gibt es in Zeichnungen. Und das Zusammenfügen sowie das Denken in Modellen oder Marketten passiert ja auch bei Bruce Nauman, also dass dann ausprobiert wird und dass im Atelier, also so lange einfach nur gebastelt wird, bis der Ausdruck erreicht ist, der hinreichend ist. Ja? Deshalb ist das Unfertige auch immer fertig. Das ist Ihr Lieblingsmodell. Ja, wir wissen das, dass also die Bemalung, die Form, die Drehung gehen nicht auf so. Es hat etwas Paradoxes. Es gibt keine Regelmäßigkeiten, außer man würde einzelne Elemente aufstellen, dann gäbe es eben eine andere Skulptur. Also auch das ist wieder die Kunst, die Determinierung ist die Negation. Das mögliche So-Sein ist Ausschluss von allem anderen. Und das wird hier auf die Spitze getrieben, weil man das Gefühl hat, es muss doch eine Regelmäßigkeit geben, entweder der Form oder der Farbe, aber das ist gegeneinander so verschoben, dass man die Elemente nur regulär aneinander reihen könnte, indem man die Figur zerstört und eine andere erzeugt. Und das ist genau diese Bewegung, die immer eine Rolle spielt. Auch die, hier, das ist ein Lieblingsbeispiel von mir, das ist zwar eine Skulptur, das ist aber ein Modell. Und das hat auf der einen Seite ein Dreieck, auf der anderen ein Viereck oder ein Quadrat, hier links ein Quadrat und rechts ein Kreis, ja, am Ende. Sie verstehen, was ich meine, am Ende. Und nun sind die Übergänge dazwischen kontinuierlich oder infinitesimal. Und nun ist der Witz der, in einer solchen Größe sehen Sie das, aber gleichzeitig hat Bruce Nauman gesagt, das könnte gebaut werden 4 Kilometer lang. Und dann würden Sie dieses abschreiten und Sie würden überhaupt nicht mehr sagen können, wo das Dreieck in das Quadrat oder das Quadrat in den Kreis übergeht als Form. Weil Sie keine Dimension haben für diese Diskontinuität. Und das ist so etwas, ist ein Mysterium eigentlich der Wahrnehmungsbedingungen. Dann kommen diese Arbeiten, die auch wieder dieses ganz Sprechende haben, also der musikalische Stuhl oder der umgedrehte Stuhl. Vorher dann haben wir ja gesehen, die Modelle für Tunnels, diese Visionen unterirdischer Tunnels. Dann ja.
Sodass wir mit diesem Denken an sich wieder umgehen.
Also hier heißt das ja sehr richtig, South America, the South Africa Musical Chair Tuned D-E-A-D, also tuned, der musikalische Stuhl, der getuned, also gestimmt ist auf D-E-A-D, das sind zwar Töne, aber ausgesprochen heißt es Dead, Tod, von 1981. Also eine ganze Reihe von solchen Skulpturen, die mit der Assoziation des Folterns und so weiter natürlich verbunden sind, hat er bewerkstelligt. Und da kann man sagen, das wären Momente eines zeitgemäßen Realismus, ja, die, also wo das Kunstwerk eben nicht etwas illustriert, sondern einen gefühlsmäßig packt und in diesem Packen etwas vermittelt, was durchaus dann in der ganzen Breite der Assoziation auf ein Problem führt, wo man dann wieder Verantwortung übernimmt für die eigenen Assoziationen oder Gedanken. Das ist ganz wesentlich, denn der Künstler kommentiert es ja nicht. Er klagt nicht an. Es ist der Gestus eines Setzens, einer Erfahrung, die von sich aus dynamisch wirkt in der Erörterung. Ja? Und das ist eigentlich eine große Kunst, hier so präzise zu sein in diesen Zusammenhängen, auch formal durchaus innovativ, ja, also dieses Aufhängen von schweren Eisenstücken zum Beispiel, die aber selbst durch Luftzug berührt, also bewegt werden oder durch Berührung bewegt werden, wo sich also dieses Stabile als ganz Fragiles herausbildet mit gestörten Balancen und so weiter. Und natürlich zahlreiche Überlegungen für die Einrichtung dieser Dinge. Immer wieder sind die Zeichnungen von außerordentlicher Bedeutung. Und dann kommen die Arbeiten mit den Sprachspielen. Das will ich nur ganz kurz erwähnen, aber das ist ganz wichtig. Also man kann ja wie eine Liste machen von Ausdrücken, also tue dies, gehe dorthin und so weiter als Befehlssprache, oder man macht Aussagesätze. Und das ist wie ein Repertoire, wie Begriffe und Worte in Konstellationen Sätze ergeben oder wie Sätze in Abfolgen bestimmte Dramaturgien ergeben. Und hier hat Bruce Nauman auch mit den Ambivalenzen und Mehrdeutigkeiten gearbeitet. Raw, war, also von vorn und hinten gelesen, oder diagonal, also roher Krieg zum Beispiel, oder suit, substitute, das sind dann Neonskulpturen, die in verschiedenen Zuständen aufleuchten, also Worte, die sich in anderen Worten verbergen. Also eigentlich ganz einfach, ganz schlagend, und das im Medium des Neon, also eines öffentlichkeitswirksamen, oder sweet substitute, dann vorgeblendet, wo dann wie die Worte selber zu einer Skulptur werden. Oder auch, also run from fear, fun from rear ist eine der Arbeiten. Also vor Angst davonrennen, oder fun from rear heißt Spaß von hinten. Das ist eine Umschreibung der entsprechenden sexuellen Praktik, des Spaß von hinten haben. Und nur durch den Austausch einzelner Buchstaben, dann gibt es etwas ganz Konträres. Ja? Das sind dann Zustände, die zeigen, die Sätze beschreiben etwas. Was sie beschreiben, ist sofort mit Vorstellung verbunden oder mit Gefühlswerten oder was auch immer. Also konnotative Wirkung, gefühlsmäßige Wirkung der Sprache. Die Sprache ist kein Bezeichnungssystem, sondern ein lebendiges Orientierungssystem. Und diese verschiedenen Zustände zeigen, wie nahe die Elemente liegen, die ganz Unterschiedliches sagen können. Und das heißt, das Geheimnis des Lebens liegt nicht auf der Ebene der Sprache. Das merkt man sofort. Also ganz im Sinne Wittgensteins kann man einfach sagen, das sind einfach Sprachspiele, die sagen halt Verschiedenes. Und so ist eine der ganz großen Installationen von Bruce Nauman, wo dann also Sets gebildet werden mit und, sick and die, immer die and live, immer dieselben Worte mit sterben und leben in Verbindung gebracht. So dass das eigentlich absurd, sleep and live, sleep and die, was heißt das schon? Also all dies, dann sieht man die Artifizialität der Sprache und trotzdem die Lebendigkeit dessen, wofür die Sprache steht. Das heißt, die Grenzen der Sprache ist wirklich das empfundene Reale. Oder hier ein anderer Ausdruck, das ist vermutlich jetzt doch wegen Seitenverkehr, nein, es ist nicht Seitenverkehr, das sind zwei Ebenen, die eine ist Seitenverkehr, also Violins und Violence. Also Geigen und Gewalt zum Beispiel. Also all diese Anklänge, die man in anderen Sprachen ja mit den Eigenheiten kennt, die Homophonie, etwas lautet gleich, heißt aber etwas anderes. Und das als Skulptur, die dann in verschiedenen Zuständen wirkt. Und so hat er dann auch Neonskulpturen entworfen, wo diese Handlungsphasen dann umgesetzt werden. Hände schütteln, Erektion des Penis, Waffe ziehen, schießen. Zum Beispiel. Ja? Also es vermittelt Ihnen jetzt nur einen bestimmten Eindruck, weil das ist in Phasen geschaltet, das blinkt wie eine Neonskulptur, sagt aber etwas anderes, als man im öffentlichen Raum jeweils sieht. Also hier zum Beispiel auch grüßen, und unten leckt einer dann den Schwanz des einen, also der ganze Subtext sexualisierte Kommunikation zum Beispiel, das ist ein anderer Zustand, Hände schütteln, bedrohen, und der ganze Subtext. Und das in ein öffentliches Medium gebracht.
Entschuldigung. Wie schnell die Sachen blinken?
Also na, relativ langsam. Also nicht so, dass, also nee, es flackert nicht. Es sind einige Sekunden, so dass man wirklich die Phasen sieht. Er hat auch bewusst gesagt, dass er dieses nicht ausreizt als Phänomen. also auch mit Schaltungen, die verschieden sind, sind doch so, dass nach einer gewissen Zeit wirklich das eine identische Wiederholung ergibt, obwohl man könnte es ja anders schalten, aber darum geht es nicht. Es geht eigentlich wirklich um die elementare Situation, dass es so schnell, so langsam geschaltet ist, dass man sieht, was sich vollzieht, und so schnell, dass man stehenbleibend das Ganze dann auch in den Phasen sieht. Also nicht so, dass man wirklich stehenbleiben muss, künstlich, um zu sehen, was dann passiert. Also funktional, auch hier wieder funktional. Es geht ihm um die Oberfläche und die Tiefe, es geht um Text und Subtext, es geht um privat und öffentlich, und das also einige Sekunden dazwischen dann schaltet das. Es hat einen sehr guten Rhythmus, so dass man auch ein visuelles Phänomen durchaus überträgt mit der Unruhe des Neon, aber so, dass man es gut liest, dass es weder zu schnell noch zu langsam ist.
Zu dem Privaten, ich habe nichts drüber gefunden, weil er da immer verschweigt. Ist Brüstnermann homosexuell?
Also er lebt sehr zurückgezogen irgendwo in Texas auf einer Farm mit Frau und Kind und Tieren. Verstehen Sie die Frage nach, wir sind doch alle bisexuell. Verstehen Sie also insofern, und auch Bruce Nauman ist bisexuell. Die Frage ist einfach, was man daraus macht. Also wenn ich sage, ich bin bisexuell, dann wäre ja die nächste Frage, schläfst du gern mit Männern und mit Frauen oder was auch immer? Das ist dann schon wieder eine andere Frage. Sicher hat... Also Bruce Nauman hat ein Gefühl, ich meine, das ist ja einer der Schlüssel, die Wahrnehmung der auch der amerikanischen Realität. Ich finde die Sachen auch großartig, ich kann das hier aber nicht ausführen. Mindestens ein Stichwort, Technofolklore, ja? Eine Art artifizieller Folklore in der hochtechnisierten Welt der USA, wo es ja als Vorgeschichte nur die ausgemerzten indianischen Kulturen gibt. Und nicht wie in Europa eine Entwicklung hin zur Technisierung. Die USA sind per se industrialisiert und hochtechnisiert und mit artifiziellen Bildmedien versehen. Das heißt, es gibt eine ganz andere Hightech-Folklore-Kultur. Und ich meine, dass Bruce Nauman dafür ein großes Verständnis hat. Und ich glaube auch, dass er für die paranoide Strukturen der USA ein großes Verständnis hat, nämlich die latente Permanenz, also die latente Permanenz der anwesenden Gewalt, die immer wieder verdeckt wird. Und dazu gehört natürlich auch ein Sensorium für Abweichungen und ein Sensorium für die Homosexualität, die sich hinter gesellschaftlichen Ritualen des Grüßens oder der Managerkultur verbirgt. Da hat er sicher ein großes Sensorium. Ob das damit verbunden ist, was er an sich selber empfindet, von dem, was er thematisiert, das ist eine Frage, zu der er sich nicht äußert. Also da ist er eben außerordentlich zurückhaltend. Ich glaube, er würde sagen, ach, da mag alles möglich sein, aber mich interessiert es nicht, denn ich arbeite aus diesem Fundus. Wenn ich diesen Fundus aufdecke, kann ich nicht arbeiten. Das ist aber jetzt meine Rekonstruktion. Insofern wäre es gar nicht aufschlussreich, ob er das an sich selber trägt. Ich glaube, die frühen Arbeiten zeigen ja diese mediale Situation, wie er wirklich sich selber zum Medium macht. Und das ist eine große Fähigkeit, die natürlich ein Gespür für die Realität des Lebens wirklich impliziert. Und das ist spezifisch... hat spezifisch nordamerikanische Anklänge, aber nicht nur, so schöpft sich keineswegs. Ich meine, wenn man sein Werk nur ikonografisch deuten würde, würde man sagen, das ist das Werk eines kritischen linken Intellektuellen. Er beschäftigt sich, er sagt, es gibt Folter in Südamerika, es gibt Folter in Südafrika. Ich meine, das sind alles Themen, die genauso inopportun sind wie das Aufzeigen eines sexuellen Subtextes hinter Begrüßungsritualen und dem amerikanischen Lächeln und so weiter. Und er hat vielleicht ein ähnliches Sensorium wie David Lynch für die paranoide Situation der USA, bearbeitet sie aber ganz anders, hat ein ganz anderes Interesse, damit umzugehen. Vielleicht hat er dann doch ein anderes Sensorium, mag ja auch sein. Es ist im Grunde uninteressant, weil das Wichtige ist immer die Differenz, die dabei entsteht. Ja? Das ist die Differenz. Ja.
Ja. Nichts nach außen.
Richtig.
Aber ja, vor Jahren, dass man die Fotos gesehen hat, wo er auf dem Ranch mit seinem Pferd, mit dem Hut, sich dann selber quasi kurz in Szene setzt mit dem Fotografen. Das war schon ein kleiner Einblick in das Privatleben, aber ansonsten ist er da vollkommen abgeschottet.
Also ich glaube...
Dieser Größe, der mittlerweile erreicht hat, auch marktmäßig, ja, mit Preisen, ist das auch vollkommen verständlich.
Ja, und aber eben in gewisser Weise hat er es eben immer so gemacht, das könnte man bei ihm auch studieren, die Kunst sich zu beschränken und sich in einem Medium aufzuhalten, in einer Dimension, die man auch wirklich beherrschen kann, und die Erarbeitung von Produktionszusammenhängen, das heißt, die Arbeit ist das Interessante, die Person ist komplett integriert in der Arbeit. Er könnte auch sagen, die Arbeit ist meine Person, es gibt keine andere, also schaut euch das an. Und insofern, damit möchte ich schließen, da gibt es so einen merkwürdigen, also eine Arbeit, die jetzt übrigens auch bewusst seitenverkehrt projiziert wird, aber das spielt keine Rolle, es kommt ja auf selber aus. The true artist helps the world by revealing mystic truths. Also der wahre Künstler hilft der Welt durch die Aufdeckung mystischer Wahrheiten. Jetzt sagt man also, bitte Herr Naumann, oder ist das schon sarkastisch wieder? Und dann merkt man, wenn man dann versucht, das zu lesen, passiert Folgendes. Also man muss dann so machen, ja. Und irgendwann, wenn man das liest, nicht so wie ich es Ihnen jetzt vorgelesen habe, merkt man, man erreicht hier einen Punkt, der schmerzt. Und zwar genau in dem Moment, wo man das liest, mit der Künstler hilft der Welt durch die Entdeckung mystischer Wahrheit. Und da merkt man, es geht ja nicht um den Satz, sondern um das Performative. Das heißt, was ist dann, und da kann man bei Meister Eckhart nachlesen, wie ist das mit dem Schmerz und der Mystik und dem Leiblichen und so weiter. Das heißt, es ist auch wieder eine ganz intelligente Anspielung auf die Paradoxie, die entsteht zwischen dem Satz und seinem Denotat oder seiner Referenz und dem lebendigen Vollzug des Inhalts des Satzes, der nämlich etwas ganz anderes sagt als der Satz, wenn er nur eine reine Behauptung wäre. Und in gewisser Weise ist das natürlich auch ein Kommentar zum Verhältnis von Konzeptkunst und Minimal Art, ja? Wenn das nur ein Satz wäre, könnte das konzeptuell gedacht sein und der Betrachter studiert, was ist damit gemeint und so weiter, aber er kann das gar nicht, denn er ist gezwungen, diese Lesebewegung zu vollziehen, die ihm sofort etwas ganz anderes unterschiebt, nämlich die Empfindung des Schmerzes und der Privatsprache und der privilegierten Zugänglichkeit zum eigenen Selbst anstelle dessen, und dann merkt er, dass das eine konzeptuelle Arbeit ist, die eben das Konzeptuelle sprengt, weil sie den leiblichen Vollzug der Wahrnehmung mit thematisiert. Und insofern ergibt das einen ganz anderen Sinn.
Sie haben das live gesehen, die Arbeit.
Ja.
Ich habe die Arbeit analysiert und ich kenne nur aus Foto. Und
ja, ja.
Jetzt merke ich einfach dann, dass da einem diese wahre Komponente fällt, weil man kann sich das ja, also diesen Bezug haben wir noch gar nicht gesehen, man kann sich das ja schlecht vorstellen. Also Sie haben es wahrscheinlich live gesehen.
Ja, ja, klar.
Ja, weil das bezieht sich dann einen anhand.
Ja, ja, klar, man kann ja auch das Buch drehen, wenn man es. Man kann ja auch das Buch drehen, wenn man es nur von daher betrachtet. Gut, soweit Bruce Naumann. Jetzt wollte ich Ihnen noch ein, als Gegenbild wollte ich Ihnen noch ein Band zeigen, das könnte ungefähr auch reichen und man kann dann auch abbrechen. Christo, Running Fence. Christo hat enorme Qualitäten, auch eine enorme Beharrlichkeit in der Entwicklung seiner Konzepte. Dass er damit bestimmten Erfolg hat und so etwas anrüchig in der Öffentlichkeit steht, ist eine andere Geschichte. Und hier ist eben das Interessante, was Sie selber überprüfen können, wie nahe steht das jetzt dem, was Bruce Naumann in seinem Atelier macht, aber bedeutet etwas ganz anderes, weil es in der Öffentlichkeit stattfindet. Und die Arbeit von Christo ist natürlich deshalb interessant, weil sie ein Werk nur durch einen bestimmten Prozess realisiert. Das ist das eigentlich Großartige. Also es gibt diesen hässlichen Ausdruck dann Kommunikationsdesign. Die Arbeit ist nur durchsetzbar durch bestimmte Art des Kommunizierens. Und das ist richtig und wichtig. Und jetzt können Sie selber sehen und versuchen zu sehen, wie ist das fertige Produkt, wie verhält sich das zum ganzen Prozess, der natürlich auch wieder Jahre der Vorbereitung brauchte. Und man hat hier einen Einblick, glaube ich, in etwas, was jetzt zu unserem Thema noch sehr gut dazugehört, Kunst als Lebensform, nämlich diese Einheit von Minimal Art, konzeptueller Kunst, kommunikativer Vermittlung und auch Land Art. Also all diese Extensionen und diese Konzentrationen auf den Prozesscharakter der Kunst nochmal auf eine ganz bestimmte Weise. Und insofern passt es auch als Vorblick dann für das, was nächste Mal Christine Heidemann uns hier erzählen wird über ein Projekt von Mark Dayen in Brasilien, eines zeitgenössischen Künstlers. der eben auch mit Wissenschaftsprozessen und allem Möglichen arbeitet. Und ich wäre, wie gesagt, sehr glücklich, wenn das nächste Mal Sie und noch ein paar andere einfach der Frau Heidemann auch ein bisschen eine Chance geben würden, vor einem Publikum zu reden. Ich kann das nur hoffen. Es ist ja auch ausgehängt und es geht noch eine Mail rum und die vielleicht auch schon rumgegangen ist. Gut, jetzt fahren wir einfach dieses Band ab als Ergänzung und dann wünsche ich Ihnen jetzt schon eine gute Woche und wir sehen uns hoffentlich alle plus weitere dann in einer Woche zum finalen Akt in diesem Semester.